Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du hier einen Gastbeitrag des Podcasts Pato aufs Ohr von Privatdozentin Dr. Christiane Kümpers und Professor Sven Perner. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen bei
Pato aufs Ohr,
der Podcast, der Ihnen die Pathologie mal etwas anders näher bringt und so praktisch erlebbar macht. Ich bin Sven Perner, ich bin Professor für Pathologie und natürlich damit auch Facharzt für Pathologie.
Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Christiane Kümpers, ebenfalls Fachärztin für Pathologie und frisch gebackene Privatdozentin. Uns beide verbindet neben der Leidenschaft für unser Fach und eine langjährige Zusammenarbeit gleichzeitig die Begeisterung für das Vermitteln von Wissen rund um die Pathologie.
Hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo, liebe Charlotte.
Hallo, lieber Sven.
Und ich weiß, du freust dich heute ganz besonders, nämlich wir haben mal wieder eine 2-gegen-1-Folge und wir haben heute einen ganz renommierten Gast hier, nämlich den Professor Felix Bremmer. Hallo, lieber Felix.
Hallo zusammen.
Hallo.
Ich mache mal eine ganz kurze Einführung. Ich bin froh, dass ich heute im Interview nicht der Einzige mit Dialekt bin. Felix Bremmer ist Pfälzer, das hört man nachher dann auch. Ich bin Schwabe, das hört man auch. Und Felix, also du bist Pfälzer, du hast aber in Göttingen studiert, hast im Studium, dann im PJ, glaube ich, mal einen Ausflug in die Pato in die Schweiz gemacht, im PJ, um zu gucken, ob Pato für dich was ist. Und dann bist du wieder zurück nach Göttingen gegangen. Und im Gegensatz zu mir bist du ein ganz treuer Vasalle und immer Göttingen treu geblieben und bist mittlerweile stellvertretender Direktor des Instituts für Pathologie beim Philipp Ströbel, den unsere treuen Zuhörer ja auch gut schon aus der ein oder anderen Aufnahme aus der IAP oder aus seinem eigenen Studium, wollte ich sagen, aus seinem eigenen Institut wegen der digitalisierten Pathologie kennen. Und Felix, du, ich möchte noch eins sagen, du bist einer der Weltexperten, was die Pathologie von Hodentumoren anbelangt. Also deswegen haben wir heute einen ganz renommierten Gast. Felix, du hast in unserer Society auch einen Spitznamen, aber den darfst du selber verraten, ich mach's nicht.
Ja, dann kommen wir nachher im Laufe der Folge bestimmt nochmal drauf.
Ja, genau. Gut, Felix. Erzähl doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal einfach was über die Systematik der Hodentumoren. Was sind Hodentumoren? Was läuft da alles drunter? Und wie kriegt man da so ein bisschen eine Ordnung rein?
Ja, also Hodentumoren sind ja grundsätzlich erstmal Tumoren, die selten sind. Ne? Also ja. Die sind nicht häufig. Nichtsdestotrotz sind die ja bei Patienten und jungen Männern, die 18 bis, sagen wir mal, 40 Jahre alt sind, die häufigste Tumorerkrankung. Also wenn man einen Tumor bekommt als junger Erwachsener, dann einen Hodentumor mit Abstand.
Ja. Ja.
Ich glaube, im Jahr, je nachdem, das schwankt immer so ein bisschen, sind es so 4.200, 4.500 Neuerkrankungen im Jahr. Und das ist natürlich jetzt auch nicht ganz so viel, aber es ist halt in der Gruppe der jungen Erwachsenen die häufigste Erkrankung. Und man sagt ja immer Hodentumoren und das wird von vielen Urologen und von vielen Onkologen auch synonym verwendet für den Begriff. Aber die Systematik ist da so ein bisschen anders. Wir haben ja im Hoden unterschiedliche Gewebearten. Wir haben einmal die Keimzellen, wofür der Hoden eigentlich steht, also die Zellen, die dann später auch die Spermien machen und dann im Prinzip für die Fortpflanzung wichtig sind. Das ist eigentlich die Hauptzellart, die es da gibt. Dann gibt es aber auch Zellen, die das ganze System da am Laufen halten, Hormone produzieren und diese Zellen da stabilisieren, nach rechts und links. Und wir haben Zellen, die drumherum liegen. Und von all diesen Zellen können Tumoren entstehen. Das ist ja im Körper immer das Gleiche. Das Besondere im Hoden ist einfach, dass der weit über 90% der Fälle entstehen diese Tumoren eben aus diesen Keimzellen. Und dann entstehen Keimzelltumoren. Und das wird halt, weil sie so der weitaus größte Teil sind, einfach auch synonym verwendet. Das sind also Keimzelltumoren. Das ist schon mal die erste Systematik, dass man das weiß. Was sehr viel seltener ist, trotzdem vorkommen kann, sind dann eben Tumoren, die von diesen Leydigzellen oder Sertoli-Zellen, das hat man ja vielleicht schon mal gehört, die Testosteron produzieren, diese Zellen von denen ausgehen oder dann noch ganz seltene Raritäten, die für den Experten, für den Facharzt wichtig sind, jetzt aber nicht für die allgemeine Systematik. Und was dann wiederum wichtig ist, ist im zweiten Schritt, wenn man weiß, okay, wir hatten keinen Zelltumor, dann gibt es dort Unterschiede, in welcher Zeit diese oder in welcher Phase der Entwicklung dieser Keimzellen dann die Tumoren entstehen. Also dann gibt es Tumoren, die bei Kindern entstehen. Das sind dann präpubertale Keimzelltumoren. Es gibt Tumoren, die dann der größte Teil bei den postpubertalen, also 18- bis 40-jährigen Patienten entstehen. Das ist mit weitaus der größte Teil. Und dann noch ein kleiner Teil bei älteren Männern, nochmal so eine Gruppe von Keimzelltumoren, die dann aus den ausdifferenzierten, fertigen Keimzellen entstehen und dann eben den Tumor machen. Da können wir nachher vielleicht nochmal, was die Entwicklungsbiologie betrifft, nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber so, das ist so der grobe Überblick. Also man hat einfach die Keimzelltumoren, die häufigsten sind, und das gilt es dann für uns Pathologen auch genau zu diagnostizieren.
Genau, also die häufigste Gruppe sind die Keimzelltumoren und dann die seltenen, das sind die aus dem Stützgewebe und die hormonproduzierenden Gewebe, sind die Keimstrangstromatumoren. Für mich als Schwabe echt ein schwieriges Wort, wahrscheinlich mehr zum Verstehen schwieriger als zum Sprechen schwierig. Also Keimzelltumoren und Keimstrangstromatumoren, wie immer gibt es da wahrscheinlich benigne Tumoren und maligne Tumoren. Und du hast ja schon gesagt, die Keimzelltumoren sind bei Weitem die häufigsten von der Gruppe der Hodentumoren, die an sich selten sind. Sag doch mal, welche Keimzelltumoren gibt es denn? Vielleicht so ein bisschen geordnet nach der Häufigkeit. Ja. Oder wie auch immer das so heutzutage gemacht wird. Du bist der genau. Experte, nicht ich.
Ja, das stimmt schon. Die alten, also ganz früher, vor 40 Jahren, da hat man noch so ein bisschen Begriffe benutzt oder Begriffe erfunden sozusagen oder benutzt für diese Tumoren, die viel aus der Embryologie kommen. Deswegen findet man die da immer wieder, weil diese Zellen natürlich, diese Keimzellen haben enormes Potenzial, verschiedene Gewebearten zu bilden. Macht ja Sinn, ne? Eine Keimzelle, die macht später mal alles, was ein Mensch ausmacht. Deswegen hat die grundsätzlich auf ihrer Festplatte alle Informationen drauf, Gewebe zu bilden. Und es gibt dann bei der Hauptgruppe der Keimzelltumoren, die den jungen Erwachsenen betrifft, heutzutage zwei Gruppen, die man unterscheidet. Das ist einmal das Seminom und das Nicht-Seminom, um es mal so kategorisch einzuteilen. Und bei den Nicht-Seminomen, da gibt es die Gruppe der embryonalen Karzinome, es gibt den Dottersacktumor, es gibt das Chorionkarzinom und das Teratom. Das sind die vier Untergruppen, und das klingt natürlich jetzt relativ übersichtlich, das ist es auch. Wir haben das eigentlich die letzten Jahre ganz gut kategorisieren können und auch definieren können mittels entwicklungsbiologischen Markern, und dann spiegelt das aber nicht ganz die Schwierigkeit wider, das auch klar so benennen zu können. Das ist nicht immer ganz so einfach. Ne? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie so ein Tumor aussehen kann.
Aber bloß noch mal ganz kurz zu deiner Systematik. Also innerhalb der Keimzelltumoren wird unterschieden zwischen Seminomen und Nicht-Seminomen. Und die Nicht-Seminome hast du aufgezählt. Warum macht man erstmal diese grobe Unterteilung in Seminome und Nicht-Seminome? Warum benennt man die Nicht-Seminome nicht gleich mit ihrem richtigen Namen?
Ja, das ist es so. Das ist im Prinzip das, was ich sagen wollte. Im Prinzip ist das klinisch, therapeutisch entstanden. Man hat gesagt, Seminome werden halt anders therapiert wie Nicht-Seminome. Mhm. Für den Pathologen ist es eigentlich egal, ob das jetzt Seminom, nicht Seminom ist. Wir benennen ja den Tumor so, wie er heißt und so, wie er aussieht. Von der Konsequenz für den klinischen Kollegen ist das aber im Prinzip so, dass die wissen wollen, die machen sich das dann selber. Das Bild sagen, ist es ein Seminom oder nicht Seminom? Und die Therapie ist eben für Seminome eine andere als für Nicht-Seminome.
Ah ja, das ist so ähnlich wie bei den kleinzelligen Lungenkarzinomen versus die nicht-kleinzelligen Lungenkarzinome. Ganz kurzer Ausflug, wie werden die Seminome anders behandelt, also ohne da in Details zu gehen, als die Nicht-Seminome?
Das führt natürlich weit. Die Basis für die Therapie ist immer eigentlich sind Platin-Derivate. Wir können es gleich sagen, das war ja die große Erfolgsstory in der Medizin. Also in den 80er Jahren sind diese jungen Männer bis zu den 80er Jahren, die sind einfach, da gab es kein gutes Therapeutikum für diese Männer. Die sind einfach auch entsprechend gestorben, wenn die weit fortgeschritten waren, diese Tumoren. Und dann hat man in den 80er Jahren diese platinbasierten Therapeutika eingeführt. Und dann sind im Prinzip Heilungsraten auch im metastasierten Zustand für über 90% rausgekommen. Also das war der Game Changer, um es mal neudeutsch zu sagen, in der Medizin in den 80er, 90er Jahren, wo man junge, wirklich schwerkranke Männer dann kurativ heilen konnte. Ne? Das war ja wirklich super. Das behält sich auch bis heute, dieses Therapievorgehen. Da hält man ja fest, wenn was über 95% Heilung bewirkt, dann will man davon ja eigentlich nicht abrücken.
Ja, also Heilung, die werden wirklich geheilt. Die werden nicht behandelt, sondern die sind geheilt für ihr Leben lang. Wie hieß denn nochmal der eine texanische Radsportler?
Lance Armstrong, der prominenteste.
Genau.
Man hört jetzt mittlerweile immer mal von einem Fußballer, der, das passt ja auch, ne, mit 20 Jahre alt, dann kommt da immer mal ein Fußballer, der einen Hodentumor hat. Ich glaube, der letzte Prominente war jetzt dieser Sebastian Allaire von Dortmund, der in der Presse auch erwähnt wurde. Und das ist im Prinzip die Grundlage für die Therapie. Und dann ist es abhängig, wie der Tumor fortgeschritten ist. Ne? Also hast du dann Metastasen, ist das nochmal ein anderes Therapieschema, als wenn das nur lokalisiert ist. Oder dann sind der klinische Befund, wo sind Metastasen im Körper und wie sind Tumormarker. Und das sind so Befunde, wo man dann entscheidet, in welche Zyklen man dieses Therapeutikum gibt. Aber da würde ich jetzt zu weit greifen und auch sagen, okay, das ist nicht ganz so mein Feld da. Das weiß ich 100% genau. Das würde jetzt auch den Rahmen so ein bisschen sprengen. Aber wichtig ist, dass platinhaltige Derivate sind. Bleomycin, Etoposid und Bleomycin sind da drin. Und dann sind die Patienten geil.
Ja, also nochmal zu dem Lance Armstrong, also der war durchmetastasiert. Der hatte nicht nur irgendwie ein lokalisiertes Hodenkeimzellkarzinom gehabt, sondern der war durchmetastasiert mit Metastasen bis ins Mediastinum hoch wurde da behandelt und hat, glaube ich, das Jahr drauf dann gleich die Tour de France gewonnen. Also in der Medizin bezeichnet man auch die Therapie der Hodentumoren als Sonnenscheinmedizin, weil sie eben so fröhlich ist und wir die jungen Männer, die früher dem Tode weit waren, einfach heute durch die platinhaltige Therapie wirklich heilen können. Die sind es für ihr Leben lang in der Regel los zu 95%.
Ja. Man muss fairnesshalber sagen, da muss man, und das ist ganz wichtig, dass wir auch in Deutschland da Experten haben, die das können. Trotzdem kommen diese jungen Männer nicht an einer Operation noch vorbei. Ja. Manchmal ist es dann nötig, dass man große retroperitoneale Lymphknotenpakete noch operiert oder der Lance Armstrong ist auch im Gehirn noch operiert worden, weil er damit das SARS hatte. Also Sonnenschein, ja, das ist natürlich auch schon ein ganz schöner Cocktail, den man da bekommt, aber das sind natürlich junge Männer, die auch fit sind. Ne? Das muss man auch sagen. Jemand, der 25 ist, verträgt natürlich so eine Therapie besser als eine 86-jährige ältere Dame. Und da das muss man auch sagen. Und für die Patienten selbst heißt das natürlich trotzdem manchmal mehrere operative Eingriffe. Und das Trotzdem führt dazu, dass wir die Patienten über 30, 40 Jahre, die sie ja dann noch leben werden, einfach tumorfrei bekommen. Das ist natürlich ein Riesenerfolg. Das ist schon richtig, ja.
Ja, und Felix, also danke für diese Einteilung. Also ich muss ja sagen, im Studium ist dieses Thema Hodentumoren irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen, beziehungsweise ich habe es nicht so richtig verstanden. Fing schon mit der Klassifikation an. Ich hatte immer so Begriffe im Kopf mit Seminom und Nicht-Seminomatös und Keimzell- und Keimstrangstroma und Dottersack. Und ich habe damals nie verstanden, wie das eigentlich so richtig zusammengehört. Also inzwischen weiß ich natürlich auch, Gott sei Dank. Aber so hätte ich mal im Studium gebraucht, dass mir jemand das mal einfach so erklärt, hätte ich es auch verstanden damals. Cool.
Ja. Sag mal, Felix, ich habe da noch eine Frage. Wie unterscheidet man dann jetzt die Keimzelltumoren denn unterschiedlich? Schaut man da nur histologisch drauf? Braucht man da Immunhistologie? Braucht man mit Molekularpathologie heutzutage dabei? Wie findet da die exakte Diagnose heutzutage statt?
Ja, das ist natürlich ein Feld, was fast nirgends so schön nachzuvollziehen ist wie beim Hodentumor. Wir haben im Hoden eigentlich über die letzten 20 Jahre total gut nachvollziehen können, wie diese Tumoren eigentlich entstehen. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, dass man das sich nochmal anhört, weil wir wissen ja, wenn man raucht, kriegt man entweder irgendwann Atherosklerose und dann einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder man kriegt halt ein Lungenkarzinom. Da wissen wir ganz genau, was Phase ist. Beim Hodentumor wissen wir das final noch nicht, aber wir wissen, dass die Schädigung dieser Keimzelle, die ich am Anfang erwähnt hatte, dass die irgendwo intrauterin, das heißt also im Mutterleib schon stattfinden muss. Da passiert irgendwas, meistens im ersten Drittel der Schwangerschaft, dass diese Keimzelle, dass die irgendwie arretiert. Die bleibt in ihrer Entwicklung, bleibt die stehen. Da wird natürlich diskutiert, was kann das sein, was bringt das aus meiner Sicht, und das ist so im Moment die aktuelle Vorstellung, dass das eine exogene Geschichte sein muss, wahrscheinlich hormonell, aber auch exogene Faktoren über Ernährung, das weiß man natürlich nicht ganz genau. Und diese Keimzelle bleibt stehen. Da ist man draufgekommen, weil einmal sieht diese Keimzelle intrauterin genauso aus wie die Tumorzelle oder die Vorläuferläsion, wenn dann der Tumor entsteht. Und wir haben ein spezielles Protein, das kann man einmal sagen, das heißt OCT3-4. Das ist so ein Stammzellgen, was für die Entwicklung dieser Keimzelle total wichtig ist.
Ich sage OCT3-4, OCT3-4.
OCT3-4 oder
OCT3-4. Ja, das sind eigentlich zwei Proteine, nämlich das OCT3 und das OCT4.
Genau. Ja. Dieses Protein, das ist physiologisch, also natürlicherweise ist das während der Entwicklung dieser Keimzelle im Mutterleib bis maximal 24 Monate nach der Geburt darf das da sein. Das ist da, und dann sieht man das aber im Menschen nie wieder. Dann ist das nicht mehr da. Und interessanterweise ist das OCT3-4, aber gerade in einem Teil dieser Keimzelltumoren ist das eben positiv. Und deswegen geht man davon aus, dass diese Keimzelle, also noch ein paar andere epigenetische Analysen, die es dazu gab, dass diese Keimzelle arretiert, die bleibt stehen bis 18, 25, 30, 35 Jahre bis. Und dann gibt es den zweiten Reiz, exogene Faktoren, was auch immer. Und dann ist diese arretierte Keimzelle, macht die auf einmal weiter, aber irgendwie falsch. Die macht es nicht richtig, sondern falsch. Und das falsche Wachstum ist dann eben der Tumor, den man dann hat. Und das ist so die Systematik dahinter.
Also du hast dich da ja auch wissenschaftlich schwer damit beschäftigt. Genau, ja. Das ist doch auch unter anderem deine Wissenschaft. Ist das die Wissenschaft, die ja zusammen mit dem Professor Nettersheim aus der Urologie in Düsseldorf gemacht
genau.
hat?
Genau, ja. Kann ich später, wollte ich noch mal ein, zwei Sätze sagen. Genau, das ist...
Unbedingt.
Das sind so, deswegen ist man da auch drauf gekommen. Das ist ja ganz wichtig zu wissen, wann entsteht überhaupt ein Tumor oder wie entsteht der. Und erst dann können wir ja noch besser das verstehen und die Patienten vielleicht auch besser behandeln. Und das ist so der genetische, der entwicklungsbiologische Background. Und wenn du aber als Pathologe, interessiert dich das im ersten Moment nicht, sondern du hast einen Tumor, der Patient wird operiert oder kommt mit einer Klinik und sagt, er hat da ein Problem. Und dann sagt der Urologe, kann ich verstehen, der Hoden muss raus und rausgeschnitten werden. Und dann kriegen wir das Präparat und dann gucken wir drauf. Und da gibt es natürlich spezielle morphologische Veränderungen. Also das Seminom sieht im Prinzip immer gleich aus. Es gibt so ein paar morphologische Spielarten, aber das ist, kann man morphologisch eigentlich ganz gut erkennen. Bei den Nicht-Seminomen, die ich vorhin aufgezählt habe, da ist das ein bisschen anders. Die haben ein extrem hohes morphologisches Spektrum. Und das macht es natürlich immer schwierig. Natürlich sehe ich jetzt von den Tumoren relativ viele, aber wenn du das mal hochrechnest, ich habe das mal letztens für einen Vortrag recherchiert, wir haben vielleicht noch 1200 Pathologen, wir haben 4.500 Hodentumoren im Jahr. Ich habe es hochgerechnet, du siehst im Jahr vielleicht 1-2 Tumoren, wenn du in einer normalen pathologischen Versorgung bist. Und dann reden wir von einem Seminom, weil das mit Abstand das häufigste ist. Und dann ein Nicht-Seminom wird schon ein bisschen seltener. Das heißt, du siehst alle 2 Jahre vielleicht mal ein Nicht-Seminom und alle 10 Jahre vielleicht mal so ein Tumor von dem Gonadenstroma. Ne? Mhm. Also das ist, und das macht es natürlich zu einer absoluten Herausforderung, diese Tumoren auch adäquat zu diagnostizieren. Und es macht es für mich schwierig, da oder für uns in dem wissenschaftlichen Feld da die Informationen zu finden, zu sagen, sind diese Tumoren sind jetzt gutartig? Das ist ja das, was den Patienten interessiert. Habe ich einen Tumor, was hat das für eine Konsequenz für mich? Ne? Muss ich jetzt eine Chemo, muss ich sterben? Ne? Das sind ja berechtigte Ängste, die man hat. Und da müssen wir halt unsere Energie drauf setzen, dass wir rausfinden und das eben verstehen.
Also ich möchte noch mal einen Einwurf machen, weil du gesagt hast, die Schädigung findet wahrscheinlich schon in der Embryogenese, also intrauterin, da, und hast von exogenen und endogenen Faktoren gesprochen. Endogen wissen wir wenig, exogen wollte ich noch eins anführen. Es gibt ja noch einen klar benennbaren exogenen Faktor, der zwar nicht intrauterin entsteht, doch eigentlich auch intrauterin. Es ist ja der Maldescensus testis, der Kryptorchismus, der Hodenhochstand. Also unser Hoden, der liegt ja außerhalb des Körpers, weil er einfach eine niedrigere Temperatur als die Kerntemperatur braucht. Und deswegen liegt er im Hodensack, weil es da ein bisschen kühler ist. Und das ist eben aber auch genau wichtig, dass der Hoden ein Ticken kühler ist als die Gesamtkörpertemperatur. Nämlich wenn er in einer zu warmen Umgebung liegt, dann ist die Entartungswahrscheinlichkeit deutlich höher. Und das ist genau das Problem, wenn der Hoden nicht rechtzeitig zur Geburt, spätestens zur Geburt im Hodensack landet, dann sprechen wir vom Kryptorchismus, und die Kryptorchenhoden haben eben eine deutlich höhere Entartungswahrscheinlichkeit als die Jungs, wo der Hoden eben rechtzeitig zur Geburt im Hodensack gelandet ist. Und dann muss man auch noch sagen, die Anlage vom Hoden ist ja oben bei der Niere, also der wandert schön embryologisch von der Niere einmal durch den halben Unterbauch, bis er dann durch den Leistenkanal durchgeht, im Skrotum landet. Und auf dem Weg kann so ein Hoden auch mal einfach eine Bremsspur hinterlassen, wo dann einzelne Keimzellen in diesem Weg liegen bleiben. Und die können dann natürlich auch, weil sie da liegen geblieben sind, in der hohen Körperkerntemperatur entarten. Deswegen gibt es primäre Hodentumoren eben auch im Retroperitonealraum.
Ja.
Oder habe ich jetzt was Falsches erzählt?
Okay, vollkommen. Es gibt auch ganz interessant, nämlich auf diesem Weg, gerade beim Bereich des linken Hodens, können manchmal diese Hoden ein bisschen was von der Milz sich einverleiben. Und dann nehmen die so eine Milz ein bisschen mit runter in den Hodensack. Und dann hat man so, gibt es manchmal ganz selten Fälle, wo dann die Milz, es gibt ja verschiedene Erkrankungen, die dafür sorgen, dass die Milz größer wird, und dann haben die so ektopes Milzgewebe im Hoden. Das ist ganz spannend.
Und, ja, spannend. Das habe ich ja tatsächlich selbst noch nicht gesehen.
Charlotte, und deswegen ist gut, dass...
Ich lerne heute ganz viel.
Das nennt man dann splenogonadale Fusion. Also das ist natürlich richtig, so trocken ja Embryologie im Studio manchmal rüberkommt. Das ist natürlich, wenn man das dann mal so live sieht, das ist schon ziemlich cool. Also das, vor allem, weil man dann sagen kann, es ist nichts Schlimmes, ne? Es ist kein maligner Tumor, es ist halt einfach eine Fehlentwicklung und dann ist das so. Ja, das ist schon spannend, muss man einfach mal sagen.
Ja, das ist schon cool und Charlotte, und deswegen auch für unsere Zuhörer, deswegen ist wichtig, dass die seltenen Tumoren zentral diagnostiziert werden. Wenn wir die so selten sehen, dann, wer was selten macht, macht es nicht gut. Die müssen immer in ein Zentrum, genauso wie die Weichteiltumoren zur Frau Wadelmann gehören, weil sie es einfach durch die, und zum Wolfgang Hartmann, weil die beiden es einfach so häufig sehen, dass es halt auch gut machen, wenn wir die Sachen nur einmal im Jahr oder sogar noch bei seltenen Sachen einmal in 5 Jahren sehen, dann sehen wir es nicht richtig, können es nicht richtig einordnen.
Ist ja auch so, und wenn wir ein Resektat bekommen, hier Hodentumor, wie du schon sagtest, das Seminom ist ja der allerhäufigste, und da guckt man rein, ist ein Seminom, weil typische Morphologie, da ist man ja schon mal entspannt nach dem Motto, oh, den Fall kann ich lösen. Und sobald der dann doch irgendwie anders aussieht, denkt man, oh nein. Und dann geht's ja los. Bilder gucken, vergleichen, Immunhisto und so weiter, und was es ja auch kompliziert macht, es gibt ja auch noch Mischformen.
Genau.
Also dann kommt man ja später und sagt irgendwie 60% Dottersack und 30% Chorionkarzinom oder irgendwie sowas und versucht sich da irgendwie durchzuhangeln.
Ja, das ist es. Und dazu braucht man einmal die Erfahrung, was so ein paar von den Tumoren gesehen zu haben. Das ist das eine. Je mehr man sieht, desto besser kann man es. Aber man braucht natürlich auch die Voraussetzung, um dann, weil du das gerade gesagt hattest, Sven, morphologisch können wir das in etwa einordnen, aber für die exakte Bestimmung und prozentuale Angabe muss man dann auch manchmal Immunhistochemie oder das ist unabkömmlich, immunhistochemische Analysen durchzuführen. Also wir gucken, dass wir die Eiweiße, die Proteine, die den einzelnen die einzelne Tumorentität ausmachen, dass wir die anfärben, um das dann genau bestimmen zu können. Weil man eben weiß schon, das haben wir jetzt auch die letzten 3-4 Jahre nochmal herausgefunden, dass es einfach Subtypen gibt, also insbesondere der Dottersack-Tumor, der enorme Bemühungen da mit dem Daniel Nettersheim unternommen, was wir da noch rausgeholt haben an Informationen, was da noch möglich ist. Und da haben wir eben rausgefunden, dass diese Tumoren doch nochmal ein Stück aggressiver sind wie so Seminome. Und deswegen ist das ganz wichtig. Und wenn man da nur 5% irgendwie findet, dass man die auch benennt.
Ja. Daniel wollte ich schon sagen, weil Daniel Nettersheim. Nee, Felix, ich habe noch mal eine Frage. Wie bei vielen anderen Tumoren oder fast allen Tumoren, auch außer bei den Weichteiltumoren, gibt es natürlich auch die Vorläuferläsionen von den Keimzellkarzinomen. Und nirgendwo gibt es wüstere Abkürzungen und häufigere wechselnde Abkürzungen als die Vorläuferläsionen des Hodens. Sag mal, wie heißen die aktuell? Und also ich habe mal Pato angefangen, da hieß die noch TIN und das war nicht super, das testikuläre intraepitheliale Neoplasie, anlehnend an da, wo das Konzept entwickelt wurde, bei dem Cervixkarzinom, die ZIN, die zervikale intraepitheliale Neoplasie, und dann gab es Sachen wie ITGNO und sonstiges. Ich habe es dann irgendwann aufgegeben, obwohl ich gerne Uropathologie und gar nicht schlecht mache, aber habe es dann irgendwann aufgegeben, dem nachzugehen. Wie heißt es denn aktuell, die Vorläuferläsion des Hodens, und ist die wichtig überhaupt?
Erstens, TIN, der initiale Begriff, der wird noch von den meisten Urologen, habe ich so das Gefühl,
verstanden.
Verstanden und dementsprechend noch benutzt. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Dann gab es zwischendurch mal die IGNU, das war die intratubuläre Keimzellneoplasie in situ vom unklassifizierbaren Typ oder unklassifiziert. Der kann sich ja keiner merken, dann macht man es ja unglaubwürdig. Und jetzt heißt sie
Germ-Cell-Neoplasia. Das war die Intratubular Germ Cell Neoplasia Unclassified.
Type, ja, so irgendwie. Und dann, sowas, das hat sich aber nicht durchgesetzt. Und dann hat man, da gibt es ein Bild von der WHO, wo sie die verschiedenen Abkürzungen untereinander hatten. Und jetzt, dann kam raus, dass man im Prinzip, das nennt GNIS, also GCNIS, Germ Cell Neoplasia in Situ. Und das ist im Prinzip nichts anderes wie eine TIN. Aber der aktuelle Begriff ist Cancer Neoplasia in Situ. Und den sollten wir auch benutzen. Aber wie das halt so ist mit Sachen, die sich so ein bisschen eingefahren haben, viele benutzen das dann noch. Aber ich denke, man muss da einfach beharrlich bei der Klassifikation bleiben. Ich habe das auch bei der WHO-Klassifikation bei der aktuellen auch nochmal gesagt, dass wir das bitte nicht nochmal neu diskutieren, dass wir bitte jetzt mal bei dem Begriff bleiben, weil dann, wenn da jedes Mal was Neues kommt, dann was soll das? Ne?
Also
aber das
haben wir auch alle so gesehen. Also unsere Aufgabe als Pathologe ist ja auch immer die richtige Nomenklatur unseren Kunden. Das sind die Kliniker, in diesem Fall beim Roden, die Urologen und Onkologen, denen die aktuelle Nomenklatur auch beizubringen. Das dauert immer so eine Weile, bis es dann geschluckt haben. Aber wenn wir eben zu häufig die Namen wechseln, dann hinken wir da immer hinterher und die Kliniker verlieren den Kontakt in der Sprache zu uns. Und das Nächste, man muss ja auch sagen, bloß weil wir dem Kind einen neuen Namen geben, deswegen hat es ja keine andere Funktion und sieht auch nicht anders aus. Also bitte bleib da beharrlich in der WHO. Du bist ja auch im Auto von den WHO-Büchern. Bleib beharrlich und sag, egal wie das Kind jetzt heißt, bleibt bei dem Namen.
Ja, absolut. Ja. Und das ist auch ganz wichtig, weil du das eben auch noch, das war ja die zweite Frage, ist das wichtig und die ist extrem wichtig, weil ich hatte ja eingangs gesagt, die Systematik der Keimzelltumoren kann man auch mit Zahlen machen. Es gibt Typ 1, 2, 3, 4, 5, das brauchen wir jetzt heute nicht. Aber bei den Hoden, da gibt es halt Typ 1, 2, 3. Und bei den kindlichen Hodentumoren, also bei den Präpubertalen vor der Pubertät, ist das Typ 1. Und die meisten, die Erwachsenen, kriegen Typ 2 und die älteren Patienten kriegen diesen Typ 3. Und ganz wichtig ist, dass diese Keimzellneoplasie in situ die tritt nur auf bei den Typ 2 Keimzelltumoren. Und diese Typ 2 Keimzelltumoren sind immer, ausnahmslos immer maligne. Das sind immer maligne Tumoren. Und die Typ 1 und Typ 3 Keimzelltumoren, die diese Keimzellneoplasie in situ nicht haben, die sind eigentlich ein bisschen, ein paar Ausnahmen dann in der bei den Kindern mit den Dottersacktumoren oder ganz, ganz, ganz seltene Fälle bei diesen Typ 3 Keimzelltumoren, die sind eigentlich gutartig. Die haben einen gutartigen biologischen Verlauf. Und deswegen ist der Nachweis einer solchen Keimzellneoplasie in situ gleich, eine Schublade geht auf und die anderen zwei Schubladen sind zu. Und dann hast du Ruhe und dann weißt du einfach auch schon in der Diagnostik, das ist ja auch total hilfreich. Wenn du sagst, du hast das nachgewiesen, dann kann es ja nur noch ein Keimzelltumor sein. Und dann hast du da schon mal einen Haken hinter. Das erleichtert dir ja als Pathologe auch die Diagnostik. Und hast du den nicht, dann musst du natürlich aufpassen und noch ein paar andere Sachen denken. Aber deswegen ist das ganz wichtig, dass man die nachweist und auch immer danach guckt. Und weil dann eben aus dieser Vorläuferläsion, wie bei anderen Gewebe und Tumoren auch, dann diese invasiven Tumoren entstehen können.
Ja, also früher, jetzt möchte ich da noch was ergänzen. Ja. Früher hat man die Keimzelltumoren ja alle immer gleich als Keimzellkarzinome bezeichnet. Damit war klar, sie sind epithelialen Ursprungs, das sind sie heute auch noch, aber damit sind sie auch eindeutig maligne. Und da hat eine wunderbare, gute Änderung in der Nomenklatur stattgefunden, dass man erstmal sagt Keimzelltumor und wie jeder ja weiß aus der allgemeinen Pathologie, ein Tumor kann immer benigne und maligne sein. Und dann wird die Zuordnung aber gemacht, unter anderem anhand der intraepithelialen Neoplasie, ob es sich um einen malignen Tumor handelt oder um einen benignen, nämlich anhand der Biologie und des klinischen Verlaufes.
Genau. Und wenn man jetzt ein Orchiektomiepräparat bekommt, kriegt man ja häufig von der Gegenseite dann noch eine Biopsie aus dem Hoden. Das ist genau wegen dieser Vorläuferläsion, um zu gucken, ob da was drin
genau.
ist. Ne?
Genau, das sollte. Also das ist dann natürlich auch wieder, gehe ich jetzt wieder zu den Klinikern, in den Leitlinien steht es drin, das wird empfohlen. Das machen aber natürlich auch nicht alle, weil sie dann sagen, gibt auch Daten, die das Gegenteil zeigen. Es hat aber die Konsequenz, dass ist in dieser kontralateralen oder in der Gegenseite, in dem anderen Hoden auch in der Kernzellneoplasie in situ drin, dann muss man mit dem Patienten das diskutieren oder dann empfiehlt es sich, den Hoden entsprechend auch nochmal zu bestrahlen oder nochmal zu behandeln, weil man weiß, dass Patienten mit einem Hodentumor grundsätzlich sowieso auch immer nochmal ein gering erhöhtes Risiko haben, auch auf der Gegenseite einen Kernzelltumor zu bekommen. Das Risiko ist einfach grundsätzlich erhöht. Liegt auch so ein bisschen daran, dass man den Hodentumor vielleicht ein bisschen mehr als so eine systemische Erkrankung. Ne? Also das ist ja dann in jeder Keimzelle grundsätzlich das Potenzial drin, einen Tumor zu entwickeln. Und deswegen hat er das auch an der Gegenseite. Und wenn dann aber nachgewiesen wird, dass das schon eine Vorläuferläsion ist, ist das Risiko signifikant erhöht. Also dann ist das die Wahrscheinlichkeit in den nächsten, ich glaube, 7 Jahren, das zu entwickeln, ist natürlich bei über 50%. Und deswegen weiß man, dass man die Patienten dann entsprechend nochmal, insbesondere bei dem Hoden nochmal entsprechend therapieren muss. Deswegen finden wir das natürlich auch gut, wenn man das macht. Ja. Dass man das auch immunhistochemisch, also durch diese Proteinanalyse nochmal absichert. Das mache ich auch immer, weil das ist teilweise so herausfordernd, bin ich völlig uneitel, das da morphologisch zu knacken, nur an der HE-Morphologie, das finde ich schwierig und deswegen gehe ich da auf Nummer sicher und färbe da immer noch mal einmal mit.
Das finde ich sympathisch. Ich mache das nämlich auch immer und frage mich immer, ob ich das nur mache, weil ich das irgendwie nicht gut sehe. Aber das freut mich jetzt, dass du sagst, man soll ja auch in der Passreaktion gut sehen. Aber das finde ich irgendwie auch immer ziemlich knifflig, ehrlich gesagt.
Ja. Und zudem haben wir heutzutage die Möglichkeit, das ist nicht teuer, damit belasten wir nicht das Gesundheitssystem und können einfach unsere diagnostische Sicherheit erhöhen. Finde ich absolut sinnvoll, das zu machen.
Also deswegen glaube ich, wegen dieser paar Immunhistochemien, da kriegen wir eigentlich alles gut diagnostiziert, was jetzt den Hodentumor betrifft. Da können wir das gut machen. Die Molekularpathologie, die ist ein Add-on, das ist jetzt schon spezielle Pathologie und vielleicht Facharztwissen, da gibt es noch ein paar Veränderungen, aber die hat, was die Therapie betrifft, nicht so den Stellenwert wie jetzt beim Lungenkarzinom oder beim Magenkarzinom. Das muss man auch sagen, weil die eben durch das Platin gut therapierbar sind.
Stichwort Immunhistochemie, die wir häufig brauchen, um jetzt den Tumor nochmal genauer einzuordnen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man als Studierender schnell abschaltet und sagt, ach, da brauche ich nicht, das ist ja so speziell jetzt, aber das korreliert ja auch mit den Serumparametern, die man auch klinisch tatsächlich bestimmt, um zu gucken, was ist klinischen Hinweis dafür, zum Beispiel AFP zum Beispiel. Ne? Also es ist ja genau das, was wir auch gebrauchen.
Absolut. Und das ist ganz wichtig, wie du es gerade gesagt, der Dottersacktumor, der haben wir natürlich an. Im Dottersacktumor haben wir mittlerweile andere spezifische Marker, wo wir dran arbeiten, die noch in die Serummarker dafür zu bekommen. Aber da gibt es das AFP und das Beta-HCG ist auch ganz wichtig fürs Chorionkarzinom, kann aber auch eben beim Seminom positiv sein. Und dann haben diese Patienten mit einem Seminom einen hohen Beta-HCG-Wert. Und da muss man das einfach wissen, dass es diese Tumoren gibt. Und dass die Patienten dann eben Beta-HCG-Werterhöhung haben, ohne ein Chorionkarzinom zu haben, weil das einfach eine signifikant andere Prognose hat. Und du hast absolut recht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das auch den Klinikern einmal mitteilen und sagen, hier, so sieht's aus. Und dann können die nämlich auch mit einem Laborwert mehr was anfangen. Sagt der Pathologe, hat gesagt, das passt super gut zu dem Tumor. Und dann sind die auch beruhigt. Und dann fängst du auch nicht an, irgendwie in so eine Diagnostikspirale reinzukommen, was keinem hilft. Ne? Das ist für uns schon wichtig. Oder glaube ich, unser Part ist da schon wichtig als Pathologe. Ja, ne?
Also zu dem Beta-HCG, wie gesagt, also die Chorionkarzinome, die sind extrem selten. Die exprimieren Beta-HCG auf der Oberfläche, also das Schwangerschaftshormon. Und wenn wir das färben, dann sehen wir, dass jede Zelle positiv ist. Und die Chorionkarzinome, die haben auch riesenhohe Beta-HCG-Level im Blutserum. Beim Seminom gibt es auch die syncytiotrophoblastären Riesenzellen, können auch Beta-HCG produzieren, aber das sind eben nur einzelne Zellen dazwischen, die so ein bisschen Beta-HCG exprimieren, die verursachen gar nicht diese riesenhohe Beta-HCG-Level im Blutserum. Deswegen der erfahrene Kliniker weiß, weiß, also mit Beta-HCG-Wert kann ich sowohl ein Chorionkarzinom haben wie auch ein Seminom. Aber beim Seminom sind die Beta-HCG-Werte in der Regel sowas von niedriger im Vergleich zu einem Chorionkarzinom. Ich möchte noch eine allerletzte Frage stellen, ganz kurz. Wir hatten
du nämlich, eine allerletzte und ich eine allerletzte.
Wir hatten nämlich letztens...
Sven, jetzt haben wir dich gerade nicht gehört. Sagst du gerade noch mal, ja, bitte?
Du warst jetzt gerade weg, Sven. Du bist weg. Wo kommt das denn?
Hallo, hallo.
Jetzt ja, jetzt bist du wieder da.
Entschuldigung, ich hatte ein kleines technisches Problem. Also, wir hatten letztens die Firma in Kooperation mit der Firma Roche einen Podcast zur Prävention da. Und da wollte ich dich mal ganz kurz fragen. Also Prävention bei Männern spielt ja auch eine Rolle, und zwar die Prävention von Hodentumoren. Ich sage immer, irgendwie früher gab es noch die Musterungsuntersuchung, wo natürlich auch der EKG, der Eierkontrollgriff, durchgeführt wurde. Das ist ja jetzt weggefallen. Stimmt es, dass die Inzidenz der Hodenkarzinome seither gestiegen ist, weil eben die systematische Untersuchung auf den Hoden nicht mehr so stattfindet, wie eben es früher als bei der Wehrpflicht noch die Musterung gab?
Die Inzidenz steigt, beziehungsweise ist gerade so, erreicht so langsam ein Plateau. In Osteuropa wird es aber jetzt die nächsten Jahre nochmal steigen. Aber die ist nicht gestiegen, weil die Bundeswehr da Leute hatte, die Untersuchung durchgeführt haben. Der wird ja heute genau noch so durchgeführt. Und Patienten, die einen Tumor haben, die bekommen den auch ohne EKG. Okay. Das ist klar. Aber das stimmt schon. Aber ich glaube, das hat mehr mit Umweltfaktoren zu tun, also exogen oder mit Ernährungsgeschichten. Das spielt da eine größere Rolle. Das muss man natürlich jetzt mal rausfinden, was da der Grund ist. Aber mit Dings hat das also hier mit der Untersuchung okay. nichts zu tun. Aber Prävention, das ist auch ganz wichtig. Da gibt es ja auch Vereine, die einen enormen Aufwand betreiben, das auch den jungen Leuten beizubringen, dass man sich selber abtastet. Es wird ja im Prinzip jetzt immer nur gesagt, Frauen sollen sich abtasten, die gehen auch regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung und Männer machen das nicht. Aber es findet da jetzt auch so, auch bei den Urologen, mal mehr ein Umdenken statt, dass man sagt, tastet euch selber ab, geht zum Urologen. Ich meine, man kann sich auch abtasten lassen, ob man das, ob das die Freundin macht oder der Freund oder der Urologe, dass man da einfach viel mehr Aufklärung betreibt. Das ist Prävention, dass wir die Männer frühzeitig dann diagnostizieren. Und da gibt es einfach auch enorme Anstrengungen mit. Kann ich auch sonst nochmal dir schicken oder euch schicken. Es gibt mit so Vereine, die dann im Prinzip versuchen, das über Poster, Flyer und so und Videos bei YouTube da ein bisschen publik zu machen. Das ist gut. Ganz wichtig und auch hat auch Erfolg. Ne? Das
gut. Ist Charlotte, du hattest noch eine letzte schnelle Frage. Felix, eine schnelle letzte Antwort.
Ich bin ja immer neugierig und einmal jenseits vom Thema an sich. Hätte mich jetzt mal total bei dir interessiert, wie du eigentlich auf dieses doch etwas spezielle Thema gekommen bist in deiner Laufbahn und wie es kommt, dass du jetzt da Spezialist für geworden bist.
Zufall, wie immer.
Das ist ein bisschen kurz jetzt.
Es ist es hören ja auch junge Studenten vielleicht zu. Also ich hatte meinen Doktorvater, Professor Schweier und dann Professor Ratzo. Da bin ich, habe gefragt, haben Sie eine Doktorarbeit? Und er so, ja, und dann bin ich da beharrlich geblieben, mit ihm haben Sie eine Doktorarbeit und dann bin ich da dabei geblieben. Dann habe ich das eine Doktorarbeit über Hodentumoren geschrieben und auf einmal geht vielleicht wieder ein erfahrener Facharzt weg und dann ist auf einmal da ein Feld und dann geht man da rein und dann nimmt man das an. Also es ist eine Mischung aus einer Beharrlichkeit, auch mal dranbleiben an der Sache, dann in der Chance vielleicht auch mal sehen, wenn da eine Möglichkeit gibt, da vielleicht in ein Feld reinzukommen, wo eine Lücke ist. Und dann war das natürlich auch verbunden und ist immer noch verbunden mit sehr viel Arbeit, das ist klar. Aber ich glaube, wenn man dann dabei bleibt und da auch der Spaß dran hat, dann merken das die Kollegen und man, da kommt also jetzt andere Personen und dann macht es ja auch Spaß, dass denen zu helfen und dann selber weiterzukommen. Und ich habe mir extrem viel Pathologie einfach auch über die Hodentumoren erklären können. Also ich habe dann einfach ein großes Feld der Pathologie, ob das Lymphome, Karzinome, was auch immer, eigentlich über diese ganzen Hodentumoren so ein bisschen beibringen können oder dann auch gelernt. Und war natürlich Zufall, aber man muss dann auch das annehmen und sagen, so, ich beiß mich da mal durch und dann hat man dann am Ende auch was von. Also das ist natürlich das, was ich so sagen kann. Das kann man natürlich jetzt immer noch weiter im Detail erklären, das würde jetzt zu weit führen. Aber ich glaube, man muss nicht, also wenn man um 5 Uhr so als Student oder junge, ungebundene Person aufhört, dann wird es schwierig. Ich glaube einfach, dass man da sagt, oh, ich war jetzt bereit, dann nochmal mich abends hinzusetzen und so ein paar Fälle anzugucken. Und dann kam das eine mit dem anderen. So war das.
Ja, wunderbar. Also Felix, vielen Dank für deine Einsichten zu alles rund um den Hoden. Wir haben auch viel gelernt wieder, Charlotte.
Ja, also hier, ich zeige euch das mal. Ich habe die ganze Zeit mitgeschrieben, weil ich heute ganz viel Neues gelernt habe, was ich selbst auch noch gar nicht wusste. Und
Charlotte, super gut, dass du das zeigst für unsere Hörer, die einen Podcast hören.
Nein, euch beiden, liebe Leute, euch beiden zeige ich das.
Kannst du das? Also ich habe das jetzt nicht lesen können. Kannst du das noch lesen? Das war ja.
Ich kann das lesen, ja.
Charlotte schreibt auch so klein auf ein Post-it, passt bei dir richtig viel drauf. Gut.
Das stimmt.
Also, Felix, nochmal vielen Dank für deine Einsichten, für deine Zeit, für deine tollen Antworten. Wie gesagt, wir haben auch wieder viel dazugelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörerschaft auch. Und in diesem Sinne würde ich auch wieder sagen, Charlotte, die guten Nachrichten dürfen sich die Studierenden gerne an den Professor Felix Bremmer in Göttingen wenden. Kritik nehmen wir entgegen.
Ganz genau.
Gerne. Also, Felix, tschüss, vielen schönen Dank. Abend. Ja. Gruß an deinen Chef, den in Göttingen, den Philipp Ströbel, genau, den die Zuhörer hier auch kennen. Und wir sehen uns bald auf der Patho-Tagung und werden uns bei einem Glas warmer Milch weiter unterhalten.
Ja, wir können es ja sagen, wie siehst du es ja in München, da trinkt man auch mal ein Bier.
Aber nur eins.
Ach so, wie war denn jetzt dein Spitzname eigentlich?
Der Sven hat zu mir mal Hodenfelix gesagt und seitdem hat sich das irgendwie eingebrannt.
Ja, das war auch auf der Patho-Tagung, habe ich das mal abends bei der Feier gesagt, nachdem ich 2 Glas warme Milch getrunken habe.
Genau.
Also über den Tisch gerufen, da habe ich über den Tisch rüber gerufen, hey Hodenfelix, komm mal rüber.
Ja, und ich dachte, der hat bestimmt mich gemeint und dann seitdem ist das okay.
So, genug Details.
Ja.
Tschüss zusammen.
Tschüss, bis bald.
Also das war supi-dupi, das war mit einer unserer längsten Podcasts, aber wir konnten wirklich nicht aufhören zu reden. Da zum Hoden gibt es einfach wirklich viel zu erzählen.
Ja, das ist echt cool.
Gut, ja, wie gesagt, also du hast zwar jetzt 2-mal den gemacht.
Ja, es war alles gut.
Das macht Sven immer schnell, der ist immer so ein ungeduldiger.
Ja, guck mal, wir müssen schon aufpassen, Charlotte, wir müssen schon aufpassen. In der Regel bei einem Podcast hört die Zeitspanne zum Zuhören nach 20 bis 30 Minuten auf. Und wir sind jetzt hier bei einer Dreiviertelstunde, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Deswegen, also es bringt ja nichts, wenn wir uns hier super amüsieren und uns austauschen und die Leute dann irgendwann denken, ach, die labern da immer so lang und so viel und können sie nicht zuhören.
Ja,
aber Felix,
schneidet sonst das raus, was zu
viel. Nein, das mache ich nicht. Nee, nicht mal das mit der technischen Störung bei mir. Irgendwie ist da das Kabel aus meinem Rechner vom Mikrofon rausgerutscht.
So. Gut. Ja.
Felix, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Das hat mich gefreut. Meine Familie hat schon gesagt, sie würden sich das dann auch gern mal anhören. Also ich gehe davon aus, dass die Hörerzahlen jetzt ganz nach oben schnellen.
Ja, aber klar. Davon gehen wir auch aus, sonst laden wir dich nie wieder ein.
Ja. Ist gut.
Ja, wir geben dir Bescheid, irgendwie auch nochmal mit einem kleinen Danke-E-Mail, wenn das soweit, wenn es zur Veröffentlichung steht.
Wie ist denn jetzt nur mal so interessemäßig, wie ist da jetzt der Duktus? Ist das, wie lange dauert sowas, das dann?
Jetzt muss ich sagen, wir haben über die Semesterferien wirklich eine ganze Reihe aufgenommen jetzt. Da die Folge von dir, wenn wir das so halbwegs in der Reihenfolge ausstrahlen, wie wir es aufnehmen, kommt es wahrscheinlich eher zum Ende des Semesters.
Ja, das ist schon Ende. So ja. Juni.
Das wird schon Juni.
Ja. Okay, und da wird dann jetzt noch so bearbeitet und dann ja. Da hält man die so zurück. So.
Man hält sie einfach zurück. Man schneidet, also die Aufnahme vorne ist ja früher gestartet, das schneidet Robin weg, vielleicht macht er mit der Akustik nochmal irgendwie so ein paar Filter drüber legen, aber sonst irgendwie passiert dann nicht wirklich viel. Das strahlen wir so aus, wie es gemacht ist und fertig.
Und dann wird es so bei den Anbietern oder gibt es da einen Anbieter, der dann sozusagen das organisiert, dass das hochgeladen wird oder muss man
nee, das macht der Robin Prendl bei uns, den du vorhin mal kurz gehört hast. Ja. Das ist bei uns der technische, der CTO. Wir haben da so eine Webseite angemietet für Podcasts, die heißt Podbean. Und da wird es hochgeladen und ist dann verknüpft mit Spotify, Apple Music und so weiter und so fort. Das läuft dann alles irgendwo automatisch im Hintergrund.
Aha, okay. Ja. Nee, war nur mal so interessant, ja. Weil ich das dann so, man kriegt ja nur, man wählt sich im Prinzip nur einen Podcast aus, den man vielleicht mal hört. Und dann aber die technischen Hintergründe so, die kannte ich nicht.
Ja. Genau, dann bezahlt man da so eine Gebühr, so eine Jahresgebühr, je nach, die kann man gestaffelt kaufen, was man so haben will, und dann kannst du da fröhlich deine Podcast hochladen.
Ja. Was kostet sowas, wenn ich mal frage?
Nicht viel.
Ich weiß
mal,
was
es hat.
100 Euro oder sowas.
100 Euro. 100 Beträge.
Euro im Jahr. Also nicht so viel.
Ja, das ist geschenkt.
Ah, okay. Das ist super.
Ja. Ja, ist auch. Aber für die Charlotte und mich war trotzdem diese technische Hürde so groß, dass wir noch jemanden mit einbinden mussten, der technikaffiner ist als wir. Wir sind nur fürs Labern da.
Ja, ich habe da alles richtig gemacht eigentlich.
Ja. Guti.
Gut, also dann ist ja Freitagabend, ne? Wir wollen jetzt auch mal.
Ja, und?
Wir machen jetzt erst Mittagspause.
Jetzt ist erst Mittagspause. Hallo, Charlotte ist
gut gezogen. Ihr seid in Lübeck einfach extrem hart.
Ich bin ja schon lange nicht mehr in Lübeck, hallo.
Ja, ich meine jetzt Charlotte, ne?
Ja, ich habe die Mentalität ja übernommen.
Die hat eine harte Erziehung zwischendurch genossen.
Das stimmt.
Ja.
Die bestimmten Schläge gewöhnt.
Ja.
Ja, dann gehe ich jetzt noch zu einem Assistenten und schließe Fälle ab.
Ja, ganz genau.
Guti, brav so.
Alles klar.
Ja, Felix, wir sehen uns bald in München.
Ja, macht's gut.
Jetzt ja, und viele Grüße.
Mach ich, jawohl. Also.
An den Schiffe.
Ebenso, ja. Den sehen wir ja auch in München.
Alles klärchen.
Tschüss. Macht's
gut.
Schönen Abend. Tschüss.
Mit Patho aufs Ohr möchten wir die Pathologie bekannter und beliebter machen. Falls euch Patho also gefällt, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Spotify, iTunes, Podbean, YouTube oder wo auch immer ihr Patho aufs Ohr hört, total freuen. Bitte auch gerne unseren Podcast abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Folge.
Und erzählt auch gerne weiter, dass Pathologie jetzt auch hörbar ist. Wir freuen uns über eine wachsende Patho-begeisterte Community. Gerne bitte auch eine Nachricht mit Feedback und Verbesserungsvorschlägen an christiane.kuempers@pathopodcast.de oder an sven.perner@pathopodcast.de schicken.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.